Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich bin eben, wie ich bin, und das ist gut und das ist richtig und okay.
Vanja ist 27, intersexuell und hat heute vor dem Bundesverfassungsgericht etwas erreicht, was viele als Revolution bezeichnen. Mann oder Frau, was anderes gab es bis jetzt nicht im Geburtenregister. Das muss anders werden, haben die Richter entschieden, denn intersexuelle Menschen müssen die Möglichkeit bekommen, ihre geschlechtliche Identität eintragen zu lassen. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen.
So begründet das Bundesverfassungsgericht seine Forderung nach der Einführung eines dritten Geschlechts im Geburtenregister. Bis jetzt können intersexuelle Menschen den Eintrag einfach offen lassen und gar nichts ankreuzen. Das Gericht sagt aber, das Geschlecht ist so wichtig für die Identität einer Person, da braucht es die Option für eine positive Bezeichnung, nicht nur die negative Möglichkeit, gar nichts einzutragen. Die Kampagne Dritte Option hat jahrelang mit Vanja für diese Entscheidung gekämpft. Sprecher Moritz Schmidt im Deutschlandfunk.
Für uns heißt das Urteil, dass betroffene Menschen, die nicht männlich oder weiblich sind, endlich einen offiziellen Eintrag haben, dass sie sagen können, wir existieren und wir haben Persönlichkeitsrechte. Und sowohl der Gesetzgeber als auch die Gesellschaft kann uns nicht mehr einfach ignorieren, sondern wir sind da.
Wer intersexuell ist, ist genetisch, anatomisch oder hormonell nicht klar dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuzuordnen. Intersexuelle haben weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale, im Gegensatz zu Transsexuellen, die sich in ihrem biologisch eindeutigen Geschlecht nicht wohlfühlen. Vanja nennt sich selbst eher sie und wurde mit Merkmalen beider Geschlechter geboren. Korrespondentin Martina Witt mit Vanjas Geschichte.
Vanjas Eltern hatten das Kind nach der Geburt als weiblich registrieren lassen. 2014 beantragte Vanja vor dem Standesamt Gehrden in der Region Hannover, dass der Eintrag in inter-divers geändert wird. Das Amt lehnte ab. Vanja zog vor Gericht und verlor in allen Instanzen.
Das Bundesverfassungsgericht hat Vanja jetzt recht gegeben. Für er sie bedeutet das Urteil nicht nur ein Kreuz an der richtigen Stelle.
Dass ich eben nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt versuchen, Mann oder Frau zu sein und ich muss irgendwie versuchen, das, was von mir da vielleicht nicht ganz reinpasst, zu verstecken, sondern eben einfach zu sagen, das ist okay, dass ich so bin, wie ich bin.
Die Richter haben der Politik jetzt bis Ende 2018 Zeit gegeben, um eine neue Regelung zu finden. Eine Variante wäre zum Beispiel eine dritte Geschlechtsbezeichnung mit dem Titel inter oder divers. Eine Lösung könnte aber auch sein, Geschlechtsangaben komplett aus den Registern zu streichen. Wie viele Menschen in Deutschland das letztendlich betrifft, dazu gibt es nur Schätzungen. Einige Experten sprechen von 8.000, andere gehen von bis zu 10-mal so vielen aus, je nachdem, welche Ausprägungen dazugerechnet werden. Aber darauf kommt es auch nicht an, sagt Moritz Schmidt von der Kampagne Dritte Option. Nach dem Urteil jetzt sei der Kampf um Anerkennung noch nicht zu Ende.
Also es ist zum einen die Frage von einer gesellschaftlichen Akzeptanz, die nicht einfach durch ein Urteil herbeizuführen ist, über die Frage von unnötigen Operationen an Kleinkindern, um ihnen ein Geschlecht zuweisen zu können. Da ist noch viel Handlungsbedarf und noch viel Luft nach oben, sag ich mal.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz prallen zwei Welten aufeinander. Kurt von Hammerstein findet die Option für Intersexuelle gut und schreibt bei tagesschau.de: Diese Menschen müssen mit einem biologischen Faktum kämpfen, das bis dato nicht einmal richtig juristisch wahrgenommen wurde. Soll man von diesen Menschen allen Ernstes erwarten, dass sie sich unters Messer legen, nur damit sie auf einem Formular A oder B ankreuzen können? Frosthorn meint, dieser Schritt ist einfach nur konsequent. Die UN-Charta verbietet die Diskriminierung von Menschen aufgrund des Geschlechts. Dazu gehört auch, sich nicht in einer Geschlechterschublade pressen lassen zu müssen, in die man nicht gehört. Es wäre zu begrüßen, wenn es irgendwann mal möglich wäre, dass überhaupt jeder seine sexuelle Identität frei wählen kann. Martin Reinicke kritisiert, dass sich das Gericht überhaupt mit dem Thema befasst hat und fragt: Am besten noch extra Toiletten in jedem Restaurant, weil ein winziger Bruchteil der Bevölkerung mit den Normen nicht klarkommt? Haben wir echt nicht andere Sorgen? Ähnlich sieht es User Atlantica. Was machten bloß die hunderten Generationen vor uns? Dekadenz kann auch mit Schirmschaum und Robe verkleidet und gut bürgerlich daherkommen. Sorry, aber ich kann das leider nicht mehr ganz ernst nehmen. Marcel123 antwortet: Ich bin immer wieder überrascht, dass Leute eine so kritische Meinung haben können, wenn sie doch überhaupt nicht betroffen sind. Wir alle dürfen doch unser Geschlecht behalten. Schön, dass wir es uns in Deutschland leisten können, uns auch für Minderheiten einsetzen zu können.
Was sonst noch wichtig war?
Ambitioniert, aber machbar. So hat der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Šefčovič, die Pläne genannt, die die Kommission heute vorgestellt hat. Sie will, dass neue Autos bis 2030 knapp ein Drittel weniger CO2 ausstoßen. Der Ausstoß soll in zwei Schritten nach unten gedrückt werden. Auf 15% weniger bis 2025 und 30% weniger bis 2030. Šefčovič sagt, die Industrie solle den Vorschlag als ein Signal sehen, mehr zu tun, zu entwickeln und zu verbessern als bisher.
So the European industry should take today's proposal as a signal to catch up, to accelerate and to innovate at much faster pace than until today.
Eine generelle Quote für Elektroautos hat die Kommission aber nicht festgesetzt. Stattdessen plant sie ein Belohnungssystem für Hersteller, die einen bestimmten Anteil von E-Autos erreichen. Die Grünen kritisieren die Pläne als zu schwach und als Mogelpackung. Politikern aus der CSU gehen sie dagegen zu weit. Aber das Ganze ist sowieso erstmal nur ein Vorschlag. In den nächsten Monaten beginnen die Regierungen der Mitgliedstaaten mit Beratungen über das Thema. Experten schätzen, dass eine endgültige Regelung nicht vor nächsten Herbst kommt. Wir bleiben beim Klima. Rund 25 Millionen Menschen müssen jedes Jahr vor den Folgen des Klimawandels fliehen. Das sind dreimal so viele, wie vor Krieg oder politischer Verfolgung fliehen. Diese Zahlen hat die UNO auf der Weltklimakonferenz genannt, die gerade in Bonn läuft. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR betont, dass die tatsächliche Zahl von Klimaflüchtlingen noch höher liegt. Denn, ist aber falsch. Macht nichts. Alles gut. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR betont, dass die tatsächliche Zahl von Klimaflüchtlingen noch höher liegt. Denn in der Statistik tauchen nur die auf, die vor plötzlichen Ereignissen flüchten müssen, wie Überschwemmungen oder Wirbelstürmen. Wenn aber zum Beispiel schleichend eine ganze Region austrocknet und Menschen deshalb ihre Heimat verlassen müssen, werden die nirgendwo richtig erfasst. Auf der Klimakonferenz in Bonn beraten Experten und Politiker aus 197 Ländern noch bis nächste Woche Freitag. In Deutschland gilt jeder Fünfte als arm oder sozial ausgegrenzt. Das sind etwa 16 Millionen Menschen. Diese Zahlen hat das Statistische Bundesamt heute rausgegeben. Sie stammen aus einer EU-weiten Erhebung. Deutschland liegt danach etwas unter dem EU-Schnitt von gut 23%. Die Chefin der Linksfraktion, Katja Kipping, nannte das ein Armutszeugnis für die Bundesregierung. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat betont, dass es für arme Menschen oft schwierig ist, am normalen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Als arm gilt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Mehrere deutsche Banken sollen an illegalen Glücksspielen im Netz mitverdient haben. Zum Beispiel die Postbank und die Hypo Vereinsbank. Darüber berichten die Süddeutsche Zeitung und der NDR, die Paradise Papers mit ausgewertet haben. Benedikt Strunz vom NDR hat mitrecherchiert. Er hat die Geschäftspraktiken heute Morgen hier bei DLF Nova erklärt.
Du kannst bei diesen illegalen Online-Casinos Geld überweisen, um da zu zocken. Und diese Überweisungen laufen in Deutschland in vielen Fällen bei vielen Anbietern eben über deutsche Banken. Und die überweisen es dann wiederum weiter an diese illegalen Online-Casinos. Manchmal ist da noch ein Zwischenhändler dazwischen geschaltet, aber diese Kette ist lückenlos sozusagen.
Die betroffenen Banken sagen, dass sie sich an deutsches Recht halten. Die Journalisten sagen aber, dass die Banken damit gegen den Glücksspielstaatsvertrag verstoßen und sich vielleicht sogar wegen Beihilfe zum illegalen Glücksspiel und Geldwäsche strafbar machen. Und sie berufen sich auf Behörden und Rechtsexperten.
Was noch wichtig wird:
Die NATO-Verteidigungsminister beraten heute Abend über den Nordkorea-Konflikt. Vor dem Treffen hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mehr internationalen Druck auf das Land gefordert. Das sei nötig, um Frieden zu finden. Darüber seien sich alle Bündnispartner einig, sagte er. Heute Nachmittag ging es bei dem Treffen in Brüssel aber erstmal um eine neue Kommandostruktur für die NATO. Die Minister haben beschlossen, zwei neue Kommandozentralen einzurichten, eine für den Nordatlantik und eine für Nordeuropa, um Truppen und Material schnell transportieren zu können, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg.
Wir brauchen eine Kommandostruktur, die sicherstellt, dass wir die richtigen Kräfte mit der richtigen Ausrüstung zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben.
Wo die zwei neuen Quartiere sein sollen, soll im Februar entschieden werden. Auch Deutschland ist im Gespräch.
Und sonst in der Welt?
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka ist seit 8 Jahren vorbei. Seitdem leben die ethnischen Gruppen der Singalesen und der Tamilen weitgehend friedlich mit oder zumindest nebeneinander. Jedenfalls dachten wir das. Die Nachrichtenagentur AP erhebt jetzt neue schwere Vorwürfe gegen die Regierung des Inselstaats. Sie hat Interviews mit 20 Männern geführt, die behaupten, vergewaltigt, gefoltert und gebrandmarkt worden zu sein. Und zwar in den letzten 2 Jahren. Darüber hinaus beziehen sich die Journalisten auf medizinische und psychologische Gutachten von 30 weiteren mutmaßlichen Opfern. Die Männer sagen, ihnen sei unterstellt worden, dass sie die tamilischen Tiger wiederbeleben wollten, die Rebellenorganisation, gegen die die singalesische Regierung 26 Jahre lang Krieg geführt hatte. Von offizieller Seite werden die Vorwürfe zurückgewiesen. Weder habe die Armee etwas damit zu tun, noch die Polizei, hieß es. Transgender gegen obersten Schwulenhasser. So hieß das Duell für das Abgeordnetenhaus im US-Bundesstaat Virginia. Bei der Regionalwahl hat sich die als Transgender lebende Danica Rome von den Demokraten durchgesetzt. Rome ist damit die erste Abgeordnete in einem US-amerikanischen Parlament, die jetzt offen als Transfrau lebt. Die 33-jährige frühere Journalistin gewann gegen den 73-jährigen erzkonservativen und homophoben Robert Marshall. Er hatte seit 26 Jahren für die Republikaner im Parlament gesessen und sich selbst als obersten Schwulenhasser bezeichnet. Rome hatte vor der Wahl gesagt, sie gehe nicht als Symbol der Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen in die Politik. Im Wahlkampf hatte sie vor allem auf Themen wie Jobs, Schulen und Verkehr gesetzt. Italien will große Kreuzfahrtschiffe aus Venedig verbannen. Das Verkehrsministerium in Rom hat angekündigt, dass die Kolosse in Zukunft nicht mehr am historischen Zentrum Venedigs kreuzen dürfen. Stattdessen sollen sie eine andere Route fahren und im weniger glamourösen Marghera halten. Bis das Terminal gebaut ist, soll es aber noch 3 bis 4 Jahre dauern. Über die Kreuzfahrtriesen, die sich dicht an den Sehenswürdigkeiten von Venedig vorbeischieben, wird schon lange bitter gestritten. Umwelt- und Kulturschützer machen sich Sorgen um das UNESCO-Welterbe und das ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Die UNESCO hatte Venedig schon dazu aufgefordert, schnell etwas gegen die Schiffe und den Massentourismus zu unternehmen. Unternehmer und Tourismusveranstalter wollen sich aber ihr Geschäft nicht kaputt machen lassen.
Wissensnachrichten.
Vor gut 30 Jahren, da galt Asbest mal als Wundermaterial, das in Baustoffen, Textilien und auch in Flugzeugen verwendet wurde. Heute wissen wir, der Stoff ist krebserregend. Das aktuelle Wundermaterial sind Nanoröhrchen aus Kohlenstoff. Und Forscher aus Großbritannien haben jetzt mal Asbest und Nanoröhrchen verglichen. Veronika von Borries, du hast dir die Studie mal angeschaut. Warum haben die Wissenschaftler diesen Vergleich gemacht?
Weil sie wissen wollten, ob die Nanoröhrchen vielleicht auch krebserregend sind. Der Vergleich ist deshalb interessant, weil diese Nanoröhrchen als extrem vielversprechend gelten. Sie sind sehr leicht, gleichzeitig belastbar, sie können als Halbleiter eingesetzt werden und damit ergeben sich extrem viele Einsatzgebiete, von Bekleidung über Elektronik bis hin zur Verstärkung von Beton.
Das heißt, da wäre es doof, wenn diese Nanoröhrchen tatsächlich krebserregend wären.
Ja, sind sie aber. Und zwar fast genauso stark wie Asbest. Dabei ist jetzt die Rede von langen, dünnen Röhrchen. Bei kurzen, dicken ist das Problem nicht so groß. Das ist auch bei Asbest so. Es sind halt die langen, dünnen Fasern, die gefährlich sind. Mit den anderen wird das Immunsystem schon fertig.
Und wie haben die Wissenschaftler das rausbekommen?
Sie haben Mäusen Nanopartikel und Asbestfasern injiziert, und zwar ins Bindegewebe zwischen Lunge und Brustkorb. Man weiß, dass Asbest dort beim Menschen Krebs auslösen kann, weil die Asbestfasern eingeatmet werden und dann bis dahin wandern. Im Bindegewebe können sie dann zu einer chronischen Entzündung führen, aus der dann wiederum ein Tumor entstehen kann. Die Experimente, die zeigten halt, dass dieser Effekt auch bei langen Nanoröhrchen eintritt. Also das Bindegewebe der Mäuse mit langen Asbestfasern sah praktisch genauso aus wie das Bindegewebe der Mäuse, die lange Nanoröhrchen injiziert bekommen haben.
Und bedeutet diese Studie jetzt, dass man die Nanoröhrchen nicht mehr benutzen kann?
Wahrscheinlich nicht ganz. In dieser Studie sind den Mäusen ja, wie gesagt, die Nanoröhrchen gespritzt worden. Im echten Leben müsstest du die ja irgendwie einatmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist recht gering. Unter anderem auch, weil diese Nanoröhrchen noch nicht so oft eingesetzt werden. Aber die Studie wird natürlich insofern Folgen haben, als sich Materialforscher jetzt schon Gedanken machen müssen, wo sie in Zukunft überall Nanoröhrchen aus Kohlenstoff einsetzen können. Die Autoren der Studie, die verstehen ihre Untersuchung auch als Aufforderung, nach Alternativen zu langen, dünnen Kohlenstoff-Nanoröhrchen zu suchen.
Kommen wir von winzig kleinen Nanoröhrchen zu normal großen Schafen, und die können offenbar menschliche Gesichter erkennen.
Ja, und das sogar ganz gut. Das haben Forscher der Uni Cambridge in Experimenten gezeigt. Sie sagen, dass die Leistungen bei der Gesichtserkennung sogar vergleichbar sind mit denen von Menschen und von Affen.
Und wie sahen die Experimente aus?
Die Wissenschaftler, die haben 8 erwachsenen Schafen Fotos von Prominenten auf Bildschirmen gezeigt, zum Beispiel von Barack Obama. In der Lernphase gab es für das Gesicht des ehemaligen US-Präsidenten ein Leckerli. In der Testphase mussten die Schafe Obama dann mit Leuten vergleichen, die ihm ähnlich sehen. In 8 von 10 Fällen stupsten die Schafe immer noch das richtige Foto an. 2/3 der Schafe schafften sogar das Gesicht in einer Halbprofilaufnahme zu erkennen. Und das, obwohl die Schafe nur seine Frontaufnahme kennengelernt hatten.
Und zuletzt ging es in den Wissensnachrichten noch um Religion.
Und zwar um die große Frage, ob Menschen, die eher rational und analytisch denken, weniger gläubig sind als Menschen, die mehr auf ihre Intuition setzen.
Und was kommt raus?
Die Forscher sagen, Religion hat eher was mit unserer Bildung und Erziehung zu tun als mit unserer Denkweise. Herausgefunden haben sie das, indem sie Pilger auf dem Jakobsweg verschiedenen Denktests unterzogen und sie auch nach ihrer Religiosität befragt haben. Dabei haben sie keinen Zusammenhang gefunden zwischen intuitivem und analytischem Denken und dem Glauben an Übernatürliches.
Wetter.
Die dicke Wolkendecke bleibt auch in der Nacht über Deutschland hängen. In einigen Regionen wird es neblig trüb, bei 6 bis minus 2 Grad. Der Tag morgen hält wieder ein Grau in Grau für uns bereit. Es bleibt aber meistens trocken und an den Alpen zeigt sich auch mal die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 11 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.